Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Königebuch, Kapitel 18, die Verse 38 bis 40. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und tötete sie daselbst. Das dramatische Geschehen auf dem Berg Karmel, der Kampf zwischen Elia und den Baalspropheten, zwischen Licht und Finsternis, hat seinen Höhepunkt erreicht. Die Baalspriester, die Baalspropheten, hatten sich vergeblich an ihren Götzen gewandt, mit der Bitte, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Und nun ist Elia an der Reihe. Da sprach Elia zu allem Volk: Kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war, und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war: Du sollst Israel heißen. Und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für 2 Kornmaß aussaat. Und richtete das Holz zu und zerstückte den Stier und legte ihn aufs Holz. Und Elia sprach: Holt 4 Eimer voll Wasser und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sprach: Tut's noch einmal. Und sie taten's noch einmal. Und er sprach: Tut zum dritten Mal. Und sie taten zum dritten Mal. Das Wasser lief um den Altar her, und der Graben wurde auch voll Wasser. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Und Gott erhörte das Gebet des Elia. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Es geschah also das, was damals zum ersten Mal geschehen war, als Aaron das Sündopfer und Brandopfer darbrachte. Als das Feuer von Gott ausging und das Brandopfer verzehrte. Und das Feuer ist in der Bibel ein Bild für den Heiligen Geist. Und so haben wir es heute Morgen ja schon gehört aus der Apostelgeschichte. Ich will es aber noch einmal lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, am Anfang. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie vom Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Das Feuer also, ein Bild für den Heiligen Geist, der zu Pfingsten ausgegossen wurde. Und es kamen Menschen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus als ihren Messias, wurden errettet und wurden der Gemeinde Jesu hinzugefügt. Der Heilige Geist war es dann, der die Herzen von 3000 Menschen zu Jesus Christus bekehrte. So wie auch hier das Volk sich aufs Neue dem Gott Israel zuwandte. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das war ja nun mal die Frage, wer ist der wahre Gott, Jahwe, der Gott Israels oder Baal, den man inzwischen im Volke Israel auch anbetete. Wer ist der wahre Gott? Und das Volk Israel musste sich entscheiden hier. Entscheiden zwischen dem Gott Israel, zwischen Jahwe oder aber diesem Götzen Baal. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, ist Jahwe Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk war zunächst einmal unentschieden und das Volk antwortete ihm nichts. Das war auch eine Antwort. Und dann kam es zu der Offenbarung Gottes auf dem Karmel. Gott ließ Feuer vom Himmel fallen und verzehrte das Brandopfer, das Elia zugerichtet hatte. Er offenbarte sich also als der wahre Gott. Und so war es ja auch zu Pfingsten. Menschen, die den Herrn Jesus Christus als Messias abgelehnt hatten, wurden überführt vom Heiligen Geist, wurden überführt von ihrer Feindschaft gegen Gott und gegen das, was Gott in Christus getan hatte, und kamen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus. Das Erste, was mir hier in diesem Zusammenhang, in diesem Text so wichtig ist, ist die Verbindung zwischen dem Opfer, das Elia darbrachte, und dem Heiligen Geist, der dann anfing zu wirken, dem Feuer, das vom Himmel fiel. Es besteht immer ein enger Zusammenhang zwischen dem, was Gott in Christus am Kreuz getan hat, als er das eine große Opfer für unsere Sünden gebracht hat, und dem Wirken des Heiligen Geistes. All das, was wir im Alten Testament haben, in den Opfern, die dargebracht wurden, in den Tieropfern, ist ja nun mal eine Vorschattung auf das eine große Opfer, das der Herr Jesus am Kreuz für uns Sünder gebracht hat. Das Sündopfer und auch das Brandopfer der völligen Hingabe, des Gehorsams gegen den Willen seines himmlischen Vaters. In diesem Gehorsam hat er das Sündopfer dargebracht. Und wo das Blut Jesu ist, wo er als das Lamm Gottes unsere Sünden getragen hat, zu unserer ewigen Errettung, zu unserem ewigen Heil, da ist auch der Heilige Geist. Beides gehört immer zusammen. Wo man das Sühnopfer Jesu leugnet, da ist auch nicht der Heilige Geist. Da mag man vom Heiligen Geist sprechen, aber da ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist wirkt immer vom Kreuz her, wirkt immer von dem Opfer her, das der Herr Jesus für uns Sünder gebracht hat. Und darum, als der Apostel Paulus nach Korinth kam, wusste er nichts anderes zu verkündigen als Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Er hätte ja auch zunächst über alles Mögliche sprechen können. Und das tut er ja dann später auch. Im ersten, im zweiten Korintherbrief. Es gibt ja viele, viele Dinge, die die Gemeinde Jesu befähigen, worüber man reden kann und nachdenken kann und auch nachdenken sollte. Aber im Zentrum der Botschaft stand für den Apostel Paulus das Wort vom Kreuz, von dem Gekreuzigten. Und hier haben wir die Verbindung zwischen dem Opfer, das dargebracht wurde von Elia, und dem Feuer des Heiligen Geistes, dem Feuer, das vom Himmel fiel, um dieses Opfer zu verzehren. Das ist zunächst einmal wichtig, dass wir Pfingsten vom Evangelium her sehen, von den großen Heilstatsachen Gottes, dem Kreuz, seinem stellvertretenden Opfertod, seiner leiblichen Auferstehung von den Toten und auch von seiner Erhöhung. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden auf der Grundlage des Erlösungswerkes unseres Herrn Jesus. Niemand kann sich den Heiligen Geist verdienen, sondern er kam zu uns aufgrund der Tatsache, dass der Herr Jesus Christus dem Vater im Himmel vollkommen gehorsam war, im Blick auf seinen Ratschluss gefasst von Ewigkeit her. Also auf dieser Grundlage. Auf der Grundlage des stellvertretenden Gehorsams unseres Herrn Jesus wurde der Heilige Geist ausgegossen. Das müssen wir immer in diesem Zusammenhang sehen. Es geht also nicht zunächst um unseren Gehorsam, um irgendeine Leistung, die wir erbringen könnten, um den Heiligen Geist zu bekommen oder um mehr vom Heiligen Geist zu bekommen. Sondern es geht immer zentral um das, was Gott in Christus getan hat. Aufgrund seines Gehorsams haben wir den Heiligen Geist empfangen. Und das ist also alles wunderbare Gnade Gottes, nichts anderes. Der Geist Gottes ist der Geist der Gnade und wurde ausgegossen und auch uns geschenkt aufgrund des vollbrachten Erlösungswerkes unseres Herrn Jesus Christus. Und sobald ein Mensch den Herrn Jesus als seinen Erretter, als seinen Erlöser im Glauben empfängt, empfängt er gleichzeitig auch den Heiligen Geist. So lesen wir es dann später auch in der Apostelgeschichte, als Petrus in das Haus des Cornelius kam und ihnen diese wunderbaren Heilstatsachen vom Kreuz und von der Auferstehung Jesu nahe brachte, da fiel der Heilige Geist auf die Zuhörer. Weil sie glaubten an das, was der Herr Jesus am Kreuz und in der Auferstehung von den Toten für sie getan hatte. Da empfingen sie den Heiligen Geist. Und wie wichtig ist doch diese Gabe des Heiligen Geistes, durch die wir im Glauben an den Herrn Jesus Christus und an sein Wort aller Segnungen des Himmelreiches teilhaftig werden. Ohne den Heiligen Geist läuft überhaupt nichts in unserem Leben. Gar nichts. Die Bekehrung des Volkes Israel, die geistliche Erneuerung, die zumindest zum Teil stattfand damals, war eine Wirkung des Heiligen Geistes. Es war also nicht eine Wirkung der Persönlichkeit des Elia, sondern eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und ohne den Heiligen Geist geschieht nichts, aber auch gar nichts zur Ehre Gottes im Reich Gottes. In jeder Arbeit für Gott. Und dann müssen wir sehen, dass das auch unseren ganzen Alltag umfasst. Sind wir ganz und gar angewiesen auf das Wirken des Heiligen Geistes. Nicht nur beim Predigen, nicht nur wenn wir jemandem vom Herrn Jesus Christus erzählen, persönlichen Zeugnis, sondern auch im Eheleben, in der Kindererziehung, im Berufsleben, überall ist das Wirken des Heiligen Geistes nötig. Unser Herr Jesus Christus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Auch in der Schule keine Arbeit schreiben. Ohne ihn nicht. Wir sind ganz auf ihn, auf seinen Beistand angewiesen. Es ist sehr kostbar, wenn wir das im Johannesevangelium lesen, dass in der Person des Heiligen Geistes, der Heilige Geist ist ja eine Person, ist nicht eine Kraft, sondern ist eine Person, ist die dritte Person der Gottheit. In der Person des Heiligen Geistes ist der Herr Jesus Christus selbst zu uns gekommen. Der Heilige Geist, so können wir also sagen, ist der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Der Heilige Geist, kein Mensch, sondern der Heilige Geist selbst. Ich lese einmal aus dem Johannesevangelium Kapitel 14, die Verse 16 bis 18 und 26. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Wir müssen uns das einmal vorstellen. Die Jünger hatten 3 Jahre lang intensive Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Intensive Gemeinschaft. Sie hatten ihn also leiblich sichtbar in ihrer Mitte. Was muss das für eine wunderbare Zeit gewesen sein für die Jünger? Obwohl sie vieles nicht verstanden, was er ihnen sagte, freuten sie sich doch an der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und wie tief traurig waren sie und wie erschüttert waren sie, als er dann nicht mehr da war, weil er am Kreuz gestorben war. Und sie diese ganze Sache nicht verstanden. Er wurde ihnen also genommen. Und das hatte er ihnen auch vorausgesagt. Und gleichzeitig eben diesen Trost ausgesprochen, ich will euch einen anderen Beistand schenken, wenn ich nicht mehr leiblich unter euch sein werde, dann werdet ihr einen anderen Beistand bekommen oder Tröster, wie Luther hier übersetzt hat, auch Fürsprecher, kann man sagen, einen anderen, nämlich den Heiligen Geist. Er wird mich vertreten. Er wird in euch wohnen. Durch ihn wird der Vater und der Sohn in euch Wohnung machen. Das ist eine ganz große Sache. Der Herr Jesus ist also durch den Heiligen Geist persönlich zu uns gekommen und wohnt in unseren Herzen durch den Glauben. Und von daher können wir sagen, ohne ihn, ohne den Heiligen Geist, können wir nichts tun. Ohne den Herrn Jesus können wir nichts tun. Und das ist hier der Unterschied, um auf unser Geschehen hier im 1. Könige-Buch zurückzukommen. Das ist der Unterschied zwischen Elia und den Baalspropheten. Zwischen wahrem Gottesdienst und falschem Gottesdienst. Elia war von Natur aus ein Sünder, wie auch die Baalspropheten. Elia war also von Natur aus kein besserer Mensch als die Baalspropheten. Er war genauso ein Sünder wie sie auch. Aber in seinem Leben und Dienst wirkte der Heilige Geist. Der Unterschied also zwischen den Baalspropheten und dem Prophet Elia lag nicht in der Person des Elia, sondern lag im Heiligen Geist. Und die Bibel lehrt an vielen Stellen, dass der Heilige Geist den Unterschied macht. Nehmen wir als Beispiel einen Gideon. Gideon war einer der großen Richter während der sogenannten Richterzeit. Wir nehmen ja im Augenblick in der Bibelstunde, in der Donnerstag-Bibelstunde das Buch der Richter durch. Da haben wir es zu tun mit den kleinen Richtern, wir haben es zu tun mit den großen Richtern. Dazu gehörte ein Simson, dazu gehörte auch ein Gideon. Und wenn wir uns die Geschichte von Gideon anschauen, dann sehen wir, welch ein schwacher Mensch das gewesen ist und welch einen schwachen Glauben dieser Mann gehabt hat. Als der Herr zu ihm kam und ihm sagte, dass er von Gott dazu ausersehen war, das Volk Israel aus der Not herauszuführen, konnte er das gar nicht glauben. Und dann kam der Geist Gottes über ihn. Und dann wurde aus ihm ein anderer Mann. Ein Mann, der voranging, der führte, der leitete und dem Gott Gnade schenkte, das Volk Israel aus der Knechtschaft der Philister zu befreien. Der Unterschied lag nicht in der Person des Gideon, in seinem Temperament, in seiner Befähigung, in seinen natürlichen Veranlagungen, sondern der Unterschied wurde gemacht durch den Heiligen Geist. Das Feuer vom Himmel ist es, was hier den Unterschied macht, der Heilige Geist. Was befähigte einen Simson, diesen bekannten, großen Richter, dazu, die Stricke, mit denen er gebunden war, zu zerreißen, als wären es Bindfäden? Nun, der Heilige Geist kam über ihn. Immer finden wir in dem Richterbuch diese Aussage, der Geist Gottes kam über ihn. Und dieser Geist Gottes verlieh ihm diese große Kraft. Er hatte sich seine übernatürliche Kraft also nicht irgendwo in einer Fitness, in einer Muckibude, in einem Fitnessstudio angeeignet, sondern der Geist Gottes gab ihm diese große Kraft. Und später sehen wir ihn schwach wie andere Menschen auch, weil der Heilige Geist sich von ihm zurückgezogen hatte. Am Ende seines Lebens kam der Geist Gottes noch einmal zu ihm und über ihn und er riss Tausende von Philistern mit in den Tod. Das war also der Unterschied. Der Heilige Geist machte den Unterschied. Und als Petrus, der seinen Herrn jämmerlich im Stich gelassen hatte, zu Pfingsten vor vielen Menschen predigte, kamen 3000 Menschen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus. Das war nicht zurückzuführen auf die Person des Petrus, sondern auf die Wirkung des Heiligen Geistes. Petrus selbst war ein, das wissen wir, ein einfacher Fischer. Und er sagte nicht zu sich, naja, ich habe keine besonderen Befähigungen, ich habe keine besonderen Begabungen, ich bin ein einfacher Fischer, ein bisschen mehr Bildung könnte mir nicht schaden, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und jetzt vergräbst du dich zunächst einmal in einen Haufen von Kommentaren und dann hast du die nötige Ausrüstung zum Predigtdienst. Nein, was machte den Unterschied? Nun, der Heilige Geist machte den Unterschied. Wir wollen das jetzt nicht missverstehen, ihr Lieben. Das bedeutet nicht, dass wir etwas gegen körperliche Ertüchtigung hätten. Und das bedeutet auch nicht, dass wir etwas gegen einen guten Kommentar hätten. Im Gegenteil, es gibt sehr gute Kommentare zur Bibel, die man in Anspruch nehmen darf, in denen Menschen wirklich tüchtig und gründlich gearbeitet haben, geforscht haben, im Blick auf die Bedeutung des Wortes Gottes, im Blick auf die Bedeutung irgendeines Textes. Davon zehren wir, davon können wir lernen, da haben wir nichts dagegen zu sagen. Doch geistliche Ergebnisse, ihr Lieben, geistliche Ergebnisse werden nur durch geistliche Kraft erzielt. Und das eine, was Not tut, wenn unser Leben und unser Dienst für Gott fruchtbar sein soll, ist das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Und darum sollten wir beten, vermehrt beten. Und wenn wir darum beten, dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Herr manches offenbar macht in unseren Herzen. Was das Wirken des Heiligen Geistes hindert, was den Heiligen Geist betrübt, Blockaden werden offenbar gemacht und wir werden ganz neu dahin geführt, dass wir als arme, elende Sünder Zuflucht nehmen zu dem, was der Herr Jesus am Kreuz für uns getan hat. Denken wir daran, wie die Gemeinde Jesu entstanden ist. Was für ein erbärmliches Häuflein das gewesen ist, das da zusammenkam, um miteinander zu beten. Nachdem der Herr Jesus Christus auferstanden war von den Toten, hatten sie neue Zuversicht gefunden, aber immer noch standen sie da kraftlos, hilflos im Blick auf die Aufgabe, die vor ihnen lag. Und nun kam der Geist Gottes über sie. Sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann waren sie in der Lage, das zu tun, was sie tun sollten, nämlich in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt, bis nach Rom hin, das Evangelium zu verkündigen. Der Heilige Geist befähigte sie dazu. Durch den Heiligen Geist ist die Gemeinde Jesu entstanden. Die Gemeinde Jesu ist nicht das Ergebnis der Tüchtigkeit irgendeines Menschen. Die Reformation war nicht das Werk eines Luther. Gott hat Luther gebraucht. Er hat einen Calvin gebraucht. Er hat im Laufe der Kirchengeschichte viele Menschen gebraucht. Er will auch uns gebrauchen als seine Werkzeuge. Aber es ist das Werk Gottes. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes, worauf es ankommt. Das Ergebnis auf dem Berg Karmel, das Bekenntnis des Volkes, der Herr ist Gott, das heißt also Jahwe ist Gott und nicht Baal. Das Gericht, das anschließende Gericht über die falschen Propheten, waren einzig und allein darauf zurückzuführen, dass das Feuer vom Himmel fiel. Und wir sind davon überzeugt, dass nichts anderes uns helfen kann. Das große Opfer von Golgatha und als Antwort Gottes darauf das kraftvolle Werk des Heiligen Geistes, sodass das Unmögliche geschehen kann, nämlich dass Menschen im Glauben erbaut werden und andere noch für Christus gewonnen werden können und dadurch Gottes Reich gebaut wird. Ihr Lieben, heute Morgen geschieht hier im Gottesdienst nichts, aber auch gar nichts, wenn der Heilige Geist nicht an unseren Herzen wirkt. Wird uns das, was hier gepredigt wird, wird uns völlig unverständlich sein und unverständlich bleiben. Da haben wir gar kein Interesse daran. Da denken wir gar nicht drüber nach. andere Dinge interessieren uns viel mehr als das, was uns hier beispielsweise in der Apostelgeschichte berichtet wird über den Anfang der Gemeinde Jesu. Und das ist die große Not in unserer Zeit und nicht nur bei den Ungläubigen, bei denen, die noch nicht zu Christus gefunden haben, sondern auch innerhalb der Gemeinde Jesu, dass man nicht mehr nachdenken will. Man will sich nicht mehr intensiv beschäftigen mit dem Wort Gottes. Man will Atmosphäre haben. Man will gefühlsmäßig aufgebaut werden. Aber man will sich nicht mehr intensiv mit den Aussagen der Heiligen Schrift beschäftigen. Und von daher innerlich, geistlich auferbaut werden. Nicht seelisch, sondern geistlich auferbaut werden. Das ist das große Problem, das wir haben. Es geht also um das Werk des Heiligen Geistes in unserer Gemeinde, auch heute Morgen hier in unserer Mitte. Das Ergebnis war überwältigend, so lesen wir. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, also Jahwe ist Gott, der Herr ist Gott. Das ist ein klares Bekenntnis. Und was der Heilige Geist wirkt, auch in unseren Herzen, in unserem Leben, in unserem Verhalten, ist ein klares Bekenntnis zum Herrn Jesus Christus, als dem alleinigen Weg zur ewigen Seligkeit. Gott macht hier ein für alle Male klar, und das ist ganz wichtig, dass wir das gerade auch am Pfingstfest ganz neu bedenken. Gott macht hier ein für alle Male klar, dass der Heilige Geist keine Religionsvermischung duldet. Ich habe in diesen Tagen noch mit jemandem am Telefon gesprochen. Er sucht eine Gemeinde in der Nähe seines Wohnortes, wo er dann mit anderen zusammen eben auch das Wort Gottes hören kann. Und er interessierte sich für eine freie evangelische Gemeinde. Und dann hat sich herausgestellt, dass diese Gemeinde eine ökumenische Ausrichtung hat. Das heißt, in diesen Tagen feiern sie einen Open-Air-Gottesdienst, einen Open-Air-Pfingstgottesdienst zusammen mit der katholischen Kirche. Man feiert also das Kommen des Heiligen Geistes, der ein Geist der Wahrheit ist und der keine Vermischung duldet mit schwerwiegenden Irrtümern, der sich nicht einfach über schwerwiegende Irrtümer hinwegsetzt, sondern sie vielmehr aufdeckt, sie ans Licht bringt und zur Buße darüber ruft. Und das ist typisch für unsere Zeit, dieser Trend hin zur Einheit auf Kosten der Wahrheit. Das ist typisch für unsere Zeit. Das ist der antichristliche Zeitgeist, mit dem wir es zu tun haben. Und hier, in diesem Geschehen, sehen wir, dass der Heilige Geist keine Vermischung duldet zwischen dem Gott Israels und Baal. Entweder oder. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Entweder ist Jahwe Gott, dann folgt ihm nach, oder aber Baal ist der wahre Gott, dann folgt ihm nach. Eine Vermischung, eine Verbindung zwischen beidem ist nicht möglich. Und so verbindet sich der Heilige Geist auch in unserer Zeit nicht mit den Irrlehren einer Kirche, die im Kern antichristlich ist. Und da geht es nicht um äußere Dinge, da geht es nicht um Ablass und dergleichen, Ablasshandel, wie das früher zur Zeit Luthers auch der Fall war, wie es ja auch heute noch zum Teil geschieht, oder anderen Dingen. Es geht auch nicht um Marienverehrung in erster Linie, sondern es geht um den Kern des Evangeliums. Es geht um die Frage, was rettet uns eigentlich? Oder wer rettet uns? So haben wir es von der Schrift her und durch die Reformation ganz neu auf den Leuchter gestellt bekommen: die Gnade allein, Christus allein, die Schrift allein und durch den Glauben allein. Es gibt also keine Vermischung des Heiligen Geistes mit den Irrlehren der römisch-katholischen Kirche. Im Vorfeld des Europatages am 8. Mai 2004 äußerte sich ein führender Mann der geistlichen Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche wie folgt: Wenn sich, so meinte er, wenn sich die Kirchen jedoch wieder auf ihr Prinzip der Aus- und Abgrenzung zurückziehen, wird sich der Heilige Geist von uns zurückziehen. Welch eine Verirrung! Der Heilige Geist bringt Klarheit hinein, er bringt die Wahrheit hinein in die Herzen der Menschen. Er scheidet, er trennt, er scheidet das Licht von der Finsternis, er scheidet die Wahrheit vom Irrtum. Der Heilige Geist vereint nicht auf Kosten der Wahrheit. Er ignoriert nicht einfach die Irrtümer. Aber davon will man in unserer Zeit nichts hören. Man spricht viel vom Heiligen Geist, aber man bedenkt nicht, dass der Heilige Geist nur da ist, wo die gesunde biblische Lehre vom Kreuz und von der Auferstehung verkündigt wird und Raum hat. Also es geht um ein klares Bekenntnis, es geht um ein Entweder-Oder. Und wenn sich das Volk hier auf die Erde wirft, um anzubeten, dann bekennt es gleichzeitig: Dir gehören wir, dir, dem lebendigen Gott Israels, dir, Jahwe, und niemand anderem. Und niemand anderem. Als David sich in Ziklag auf der Flucht vor Saul befand, kam unter anderem eine Truppe von Männern zu ihm, und da kam der Heilige Geist über einen dieser Männer namens Amasai, und er sprach: Dein sind wir, Sohn Davids, und mit dir halten wir's, du Sohn Isais. Eine wunderbare Aussage. Genau das ist das Wirken des Heiligen Geistes auch in unserem Herzen. Dass wir sagen können: Dein sind wir, Herr Jesus. Dir, dem gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn gehören wir an, der du uns erkauft hast mit deinem kostbaren Blut am Kreuz auf Golgatha. Niemand anderem. Dein sind wir, und mit dir halten wir's. Sie sind keinem anderen heil. Kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes kam über diesen Mann. Und David ist ja eine Vorschattung auf den Messias. Ein Typos auf Christus hin. Dir gehöre ich, Herr Jesus. Wann hast du das zum letzten Mal so getan? Gesagt. Dem Herrn gesagt, im Gebet: Herr Jesus, dir gehöre ich, niemand anderem, keinem anderen Geist, dir, dem Gekreuzigten, dir, der du leiblich auferstanden bist von den Toten, der du aufgefahren bist in die Himmelswelt, der du wiederkommen wirst in Macht und Herrlichkeit, dir gehöre ich mit allem, was ich bin und habe. Ich bin dein Eigentum. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Kannst du das so sagen? Kannst du das so bekennen? Und wenn nicht, wie lange hingst du auf beiden Seiten? Willst du mit dem Herrn Jesus den Weg gehen? Willst du aber auch die Welt nicht loslassen? Willst du dir selbst gehören? Willst du ihm gehören? Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Es gibt hier nur ein Entweder-Oder. Und es ist eine wunderbare Sache, eine herrliche Sache, wenn man das so sagen kann: Herr Jesus, mein Herz, mein Leben gehört dir, und zwar dir ganz allein. Danach, wir kommen langsam zum Schluss, danach erfolgt das schreckliche Gericht über die Baalspropheten, Vers 40. Elia aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne, und sie ergriffen sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Gishon und tötete sie daselbst. Was fangen wir als Gemeinde Jesu mit diesem Bericht an? Ich weiß ja, eine sehr schlimme Sache, die da geschehen ist, also etwas, was man nicht einfach so wegstecken kann, wenn man intensiv darüber nachdenkt, dass hier diese 400 Baals-Propheten getötet wurden, hingerichtet wurden. Nun, im alten Israel galt das Gesetz Gottes als das Gesetz des Staates. Israel war ein Gottesstaat. Nach diesem Gesetz wurden Menschen bestraft. Und an Götzendienern wurde das Todesurteil vollstreckt. Elia handelt also, das müssen wir zunächst einmal festhalten, hier nicht aus persönlicher Rache. Er ist der Prophet des Gesetzesbundes und vollstreckt hier das Urteil des Gesetzes Gottes. Wir in unserer Zeit leben in einem anderen Heilsabschnitt. Wir haben das manchmal so schwer zu verstehen, auch wenn wir daran denken, wie ist das mit einem christlichen Staat, mit einem christlichen Volk und dergleichen. Da haben wir so unsere Probleme damit, weil wir in der Vergangenheit immer davon ausgegangen sind, dass wir hier in Europa oder speziell jetzt hier in Deutschland ein christliches Volk sind oder ein christlicher Staat sind. Aber wir leben in einem anderen Heilsabschnitt als das Volk Israel damals. Israel war ein Gottesstaat. In unserer Zeit gibt es keinen Gottesstaat. Es gibt ihn nicht. Wir leben im Zeitalter der Gemeinde Jesu. Im besten Fall orientiert sich ein Staat an christlichen Ordnungen und Werten. Im besten Fall. Aber in Sachen Religion muss der Staat Freiheit gewähren. Auch unser Staat. Er muss Freiheit gewähren. Er darf also nicht die Moslems verfolgen. Er darf auch nicht die Christen verfolgen. Er muss sich dort neutral verhalten. Er darf sich wohl von christlichen Werten prägen lassen. Aber er darf nicht verbieten. Wie das damals in Israel der Fall gewesen ist. Gemeinde Jesu hat kein anderes Schwert als das Wort Gottes. Ja, wir haben keine andere Macht als das Wort Gottes. Kein anderes Schwert. Und dazu ein Zitat von Luther. Luther sagt in einem